das Thema bleibt. Nicht mehr wahrscheinlich so auf einer obersten Ebene und ganz laut und ganz sexy, sondern es wird einfach normale Businesspraxis.
Unternehmen, die nichts haben, denen würde man sehr empfehlen können, jetzt mal in Ruhe eine Wesentlichkeit zu machen, eine Liste der Themen zu bestimmen, die wirklich wichtig sind für das Unternehmen selber.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast rund um Corporate Reporting, Nachhaltigkeit und Unternehmenskommunikation. Mein Name ist Irene Wrabel, ich bin Kommunikationsberaterin im Team Content bei der Link Group AG. Das Reporting wird für Unternehmen zu einer immer größeren Herausforderung. Besonders im Bereich der Nachhaltigkeitsberichterstattung ist vieles im Umbruch. Was muss Berichterstattung heute eigentlich leisten? Wie viel ist Pflicht? Wie viel Kür? Und wie behält man den Überblick in einem sich ständig verändernden regulatorischen Umfeld? Und mit dem Überarbeitungsvorschlag der EFRAG zu den europäischen Nachhaltigkeitsstandards, der im Dezember 2025 vorgestellt wurde, stellen sich neue Fragen. Was bleibt? Was ändert sich? Und was bedeutet das konkret für Unternehmen? Darüber sprechen wir heute mit Expertinnen und Experten aus der Praxis. Mit mir im Studio ist Dr. Bernd Kasimir. Er ist Managing Partner bei der SustainSurf AG und Experte für ESG Reporting. SustainSurf und Link Group sind Partner im Bereich ESG Reporting. Zudem konnten wir vorab mit einer weiteren Expertin für Sustainable Finance, mit Silke Stremlau, Geschäftsführerin des neu gegründeten Thinktanks Finance for Transition, sprechen. Wir haben Silke Stremlau gefragt, was Unternehmen in Bezug auf ESRS und CSRD aktuell am meisten verunsichert.
Die große Frage, was soll ich bis wann berichten? Was gilt jetzt für mich? Weil eigentlich war ja mal mit der ersten CSRD waren ja Unternehmen ab 250 Mitarbeitenden irgendwann gefragt. Das heißt, ganz viele Mittelstand haben auch angefangen und haben Daten erhoben, haben sich um Beratung gekümmert, haben angefangen, Excel-Tabellen anzulegen. Das ist jetzt aufgeschoben worden. Jetzt sind erst Unternehmen ab 1000 Mitarbeitenden gefragt. Meine Wahrnehmung ist, dass die großen Unternehmen, die haben ja im letzten Jahr, auch wann, als das Ganze stoppte, einfach weitergemacht und haben gesagt, wir gucken, wir nehmen die ESRS und wir machen jetzt nach der CSRD unseren Nachhaltigkeitsbericht. Und die, so nehme ich es auf jeden Fall wahr, nehmen jetzt die neuen ESRS, die wirklich nochmal besser geworden sind, die viel weniger geworden sind, viel weniger verpflichtende Datenpunkte, nochmal stärkerer Fokus auf die wesentlichen Themen bei der Wesentlichkeitsanalyse. Ich glaube, für die großen Unternehmen ist es einfacher. Ich erlebe die größte Verunsicherung mit im Mittelstand.
Es ist also weniger ein Mangel an Regeln, sondern vielmehr die Frage, wie diese Regeln sinnvoll umgesetzt werden können. Ist das korrekt, Bernd? Kann man das so sagen?
Du hast recht, Irene. Mit der überarbeiteten ESRS haben wir jetzt ein gutes Maß an Klarheit, auch wenn Details in diesem Jahr nochmal geklärt werden wollen. Es ist jetzt ganz klar an die Zeit, an die Umsetzung zu gehen. Und zwar egal, ob man das regulatorisch tun muss oder ob man es machen möchte, um eben im Wettbewerb sich eine Position zu schaffen.
Und wie sieht es dann mit dem Wie, mit der Umsetzung aus?
Also zunächst mal ist die neue Version der ESRS, die ab Dezember klar ist, ganz klar mehr auf Fokus, auf Wesentlichkeit fokussiert und bringt mehr Flexibilität mit der sogenannten fairen Darstellung, Fair Presentation. Also die Idee ist ganz klar, wie eigentlich auch im guten Finanzreporting, dass man über das berichten muss, was Geschäftspartner, Investoren, Kunden, auch Regulatoren wirklich interessiert, was einen Unterschied macht und nicht einfach Listen abhaken muss. Das gibt einen größeren Aufwand bei Unternehmen, zum ersten Mal das durchzudenken, aber deutlich mehr Flexibilität, um es umzusetzen.
Ebenso kann man dann auch dieses Statement von Frau Stremlau verstehen, dass sie auch sagt, für den Mittelstand ist die Verunsicherung einfach ein Stück weit größer.
Ganz klar, weil der Mittelstand auch weniger klare Grundlagen hat. Also einige Mittelstandsunternehmen haben jetzt schon einen sehr soliden Nachhaltigkeitsbericht, klare Kennzahlen. Andere haben das nicht, die müssen natürlich dann aufholen.
Diese Regulatorien wie CSRD, ESRS, die werden oft als starres Konzept oder als starres Korsett beschrieben, die vor allem die Compliance sicherstellen. Ist das jetzt wirklich die zentrale Bedeutung? Silke Stremlau sagt zur Zukunft und zur Motivation der ESG-Berichterstattung.
Bei den Unternehmen wird es beides geben. Diejenigen, die es noch auf regulatorischen Druck machen und die anderen, die aber erkennen, eigentlich gehört Nachhaltigkeit zu einer normalen Businesspflicht. Genauso wie ich einen Geschäftsbericht veröffentliche, wie ich meine Finanzkennzahlen im Griff habe, muss ich auch meine sozialen und ökologischen Kennzahlen im Griff haben und da auf Knopfdruck wissen, wie ist denn mein CO2-Fußabdruck und wie hoch ist mein Energieverbrauch und wie sieht es aus mit einer Circular Economy. Also von daher, das Thema bleibt nicht mehr wahrscheinlich so auf einer obersten Ebene und ganz laut und ganz sexy, sondern es wird einfach normale Businesspraxis. Das ist meine feste Überzeugung.
Bernd, wie siehst du das daran anschließend? Welche Rolle spielen denn die Regulatorien tatsächlich für Unternehmen?
Also ich würde ganz klar sagen, Compliance mit Regulierung ist ein Auslöser, kann aber nicht das Ziel eines guten Reportings sein. Es ist eigentlich wirklich so, dass es um interne Transparenz geht, um vorausschauende Planung, um ein Geschäft auch durchzudenken und zu artikulieren. Wir erwarten sehr, dass in den nächsten Jahren viele Unternehmen ESRS machen, weil sie das wollen, weil sie am Markt gut dastehen wollen und sich auch eine Persönlichkeit in Nachhaltigkeiten und nachhaltigen Unternehmensführung geben wollen und die deswegen auch mehr Flexibilität nutzen können, als das vielleicht die Unternehmen waren, die es im ersten Jahr gemacht haben.
Wie kann man das als Rahmen oder wie kann ein Unternehmen das als Rahmen auch nutzen, anstatt jetzt nur das als Risiko zu sehen, wie wir es vorhin gerade gehabt haben?
Also als Ansatz würde ich sagen, wenn der Hauptgedanke ist, keinen Fehler zu machen, das System perfekt durchzukochen, dann ist es eigentlich nutzlos. Die Idee von solchen Nachhaltigkeitsansätzen, Regulatorien ist ja, dass man eigentlich versteht und artikuliert, was das Geschäft wirklich ist, was die wirklichen Geschäftschancen, Risiken sind. Und das geht nicht nach einem starren Korsett, weil jedes Unternehmen anders ist. Das muss man selber interpretieren, man kann es aber auch dann vernünftig anwenden.
Jetzt ist es gerade, wir haben vorhin vom Mittelstand gesprochen, gerade für kleinere Unternehmen ist die Herausforderung wahrscheinlich auch noch eine größere. Wo finden Unternehmen denn Unterstützung dabei?
Also es ist ganz klar, dass Unternehmen das wie bei auch anderen Dingen nicht unbedingt alleine können müssen und auch nicht vielleicht alleine machen wollen. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, sich Wissen ins Haus zu holen. Man kann zum Beispiel auf Tagungen gehen, man kann Unterlagen lesen, die Wirtschaftsprüferberatungen, wie wir gemeinsam machen. Man kann sich bei Kolleginnen und Kollegen in anderen Firmen orientieren, um sich einen Überblick zu schaffen. Wenn man dann irgendwie weiß, was man wirklich machen muss, was man noch nicht als Fähigkeit im Unternehmen hat, dann ist die Idee, sich einen Partner zu suchen, der das extern begleitet, normalerweise eine gute Idee.
Also dieser externe Partner, externe Fachberatung, wer kann das sein oder was können das für Unternehmen sein?
Letztendlich ist Nachhaltigkeit eine Kombination ja aus Umweltbelangen, Sozialbelangen und Wirtschafts- und Governance-Belangen. Das heißt, welche Firma auch immer dann als Hilfe genommen wird, die müssen diesen Mix interdisziplinär verstehen. Also eine reine Umweltberatung oder reine Rechtsberatung reichen da nicht. Sie brauchen eine integrierte Nachhaltigkeitsberatung.
Und dann das Ganze dann natürlich auch noch richtig kommunikativ dann begleiten.
Absolut. Also die Artikulation am Markt ist extrem wichtig. Es gibt Agenturen, die beides abdecken, Nachhaltigkeitsfachwissen und Kommunikation. Häufiger ist, dass eine Agentur vom anderen stärker ist, aber es gibt da gute Paare.
Wichtig ist also, wenn wir das da so mitnehmen können, dass wir diese Regulierung nicht isoliert betrachten, sondern die wirklich in diesen Kontext von Strategie, Steuerung und Kommunikation setzen. Das heißt, es muss interpretiert und dann auch angepasst werden. Kann man das so sagen?
Absolut. Ich sehe es wie bei der finanziellen Führung und finanziellen Kommunikation. Natürlich muss die Grundlage, die Buchhaltung, die Finanzplanung solide sein, gesetzeskompatibel sein und Hand und Fuß haben. Das reicht aber nicht. Man muss da eine Investorenstory machen. Man muss eigentlich die Ambition des Unternehmens mit genug Vorsicht, aber auch genug Mut artikulieren. Das geht natürlich nur, wenn man gewohnt ist, über solche Zusammenhänge in einem größeren Kontext zu sprechen.
Kehren wir nochmal zu diesen Regulatorien zurück. Im Dezember 2025 hat die European Financial Reporting Advisory Group, kurz EFRAG, ihren Vorschlag zur Überarbeitung dieser ESRS vorgestellt. Viele stellen sich nun die Frage, warum hat das eigentlich alles so lang gedauert? Dazu haben wir auch Silke Stremlau befragt.
Ja, warum hat es so lange gedauert? Eine gute Frage, weil politische Prozesse einfach so lange dauern. Parallel dazu, muss man aber sagen, hat in Brüssel der ganze Omnibus-Prozess stattgefunden, weil es ja nicht nur die CSRD gab als Regulierung, sondern die EU-Kommission hat im Rahmen des Sustainable Finance Action Plan von 2018 ganz viele Regulierungen aufgesetzt, weil sie erkannt haben, was sehr schlau ist, der Finanzmarkt spielt eine ganz entscheidende Rolle beim Thema Nachhaltigkeit, weil Geld kann entweder in nachhaltige Bereiche fließen oder in nicht nachhaltige Bereiche. Und dann gab es eine Taxonomie, eine Lieferkettengesetzgebung, die CSRD, eine Offlegungsverordnung. Und das hat aber viele Teilnehmenden, muss man sagen, sowohl bei Unternehmen als auch im Finanzbereich irgendwie auch überfordert.
Stichwort überfordert. Wollen wir doch da mal so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, Bernd. Was ist aus deiner Sicht die Rolle des Finanzmarkts bei dieser ganzen Angelegenheit?
Also es ist wichtig, daran zu denken, dass Finanzmarktpartner von Firmen, da denke ich jetzt an Investoren, Kreditgeber, aber auch Versicherungen, dass die ganz zentral diese Reports nutzen werden. Und zwar einerseits, weil sie ein Interesse haben, ihr eigenes Risikoprofil unter Kontrolle zu kriegen. Andererseits, weil die Regulierung im Finanzmarkt deutlich weniger zurückgenommen wurde als das, was der Omnibus sonst ein bisschen reduziert hat. Also die Finanzmarktfirmen in Europa müssen sehr viel zur ESG machen. Und die werden natürlich von den Firmen, mit denen sie arbeiten, in der EU und auch in der Schweiz gewisse Informationen verlangen und werden gewisse Mitteilungen brauchen. Da ist das Reporting sehr wichtig und es muss natürlich für diesen Zielkreis auch wirklich vernünftig verständlich und mehrwertbringend sein.
Also ganz konkret, wenn ich als Unternehmen auf der Suche nach Investoren bin oder aber nach Kreditgebern, dann ist das, was ich in diesem Reporting berichtet habe, maßgebend. Also sprich, das ist eigentlich mit einem Verwendungszweck.
Absolut. Es kann auf beide Seiten gehen. Es kann sein, dass gewisse Investoren Fonds Nachhaltigkeitskriterien hoch bewerten, also eigentlich, dass man dann prioritären Zugang zu Finanzen hat. Fast wichtiger für viele Unternehmen ist, es wird ein Ausschlusskriterium werden. Also wenn sie gewisse Informationen nicht haben oder eben auch gewisse Qualitäten nicht bringen, dann ist der Zugang zu Krediten, das ist der Zugang zum Aktienmarkt und zu Versicherungen allenfalls dann relativ schwierig in ein paar Jahren und dann wird es natürlich geschäftlich nicht ganz einfach.
Da vielleicht eine ganz kurze Zwischenfrage auch. Dieses Thema Nachhaltigkeit. Wir haben in den vergangenen Monaten oder im vergangenen Jahr jetzt auch gesehen, dass dieses Thema Nachhaltigkeit international ein bisschen zurückgedrängt wurde. Sprich, man misst ihm nicht mehr so die hohe Bedeutung bei. Es gab ja auch diesen Backlash, dass Unternehmen mittlerweile ihre Nachhaltigkeitsbestrebungen sogar versuchen, unter dem Teppich zu halten, weil sie Angst haben, dass es international Nachteile bringen könnte. Ist das eine realistische Befürchtung oder ist das was, wo man sagt, okay, das ist eine Welle, die wird vielleicht auch wieder weggehen?
Also es ist ganz kleine Welle, wobei das ist schon eine höhere Welle. Also das ist nicht nur kleines Rippeln im Ocean, das ist tatsächlich jetzt mal eine größere Flutwelle, die da kommt. Für mich ist ganz klar, die Aufgaben gehen ja nicht weg. Dadurch, dass jetzt Leute auch auf der anderen Seite vom Atlantik nicht gerne über Klimawandel reden, das schützt das Klima ja nicht. Also die Probleme sind da. Die sozialen Probleme sind da. Die Probleme, dass eben Menschen in unseren Ländern und in Ländern der Lieferkette eben nicht vernünftig leben können von ihrem Gehalt, das ist da. Das lässt sich nicht damit wegbringen, dass man einfach nicht mehr über ESG redet. Also wo Probleme sind, wird es Lösungen geben müssen. Ich bin ganz sicher, dass das weitergeht. Es ist schon so, dass in den letzten Jahren da vielleicht auch ein bisschen ein Papiertiger aufgepauscht wurde und alle jetzt plötzlich von ESG gesprochen haben und Riesenfonds aufgebaut haben und eben große Programme. Und jetzt wird das wieder ein bisschen abmontiert. Das ist vielleicht auch zum Teil eine normale und vielleicht auch zum Teil ein bisschen gesunde Ausnivellierung. Aber weggeht, das wird das nicht gehen. Und ich denke, wenn sich das Ganze mal ein bisschen beruhigt hat, dann wird man in Ruhe weiterarbeiten können und auch müssen.
Eben, also das Stichwort Omnibus, das hatte natürlich auch den Anlass, da Erleichterung zu schaffen in einem geopolitischen, wirtschaftlich schwierigen Umfeld.
Absolut, wobei die Idee, dass vereinfacht werden soll, schon ein bisschen angefangen hat, bevor das Umfeld jetzt gerade so, sage ich mal, geopolitisch turbulent wurde, wie das jetzt gerade der Fall ist. Man muss auch ehrlich sagen, die ursprüngliche ESRS, die waren ein bisschen sehr komplex und waren vielleicht auch nicht so sehr aus der Praxis rausgedacht. Man hat es zum Beispiel auch daran gemerkt, dass die ganzen Zeitpunkte, wann was veröffentlicht wurde, überhaupt nichts damit zu tun haben, wie Unternehmen wirklich arbeiten, wann Berichte erstellt wurden. Also man hat da weniger an die Praktiker und mehr an die Theoretiker gedacht. Von daher ist es vielleicht nicht überraschend und vielleicht auch gar nicht nur schlecht, dass da etwas wieder zurechtgeruckelt und vielleicht ein bisschen vereinfacht wurde. Der jetzige Entwurf ist gut, der ESRS. Also mit dem lässt sich gut arbeiten.
Was sollten Unternehmen denn jetzt konkret daraus ableiten können?
Unternehmen sollten sich, je nachdem wie ihr Wissensstand ist, tatsächlich mal in Ruhe angucken, was hier verlangt ist. Für Unternehmen, die jetzt schon eine solide Nachhaltigkeitsberichterstattung haben, in der Schweiz ist das zum Beispiel oft nach GRI der Fall, die haben schon Prozesse, die haben Policies für die verschiedenen Themen, die haben schon mal die Wesentlichkeit angeguckt, die haben ein grundsätzliches Raster an Kennzahlen, die können das jetzt adjustieren. Also eine Umstellung von GRI auf ESS ist Arbeit, aber ist völlig machbar. Unternehmen, die nichts haben, denen würde man sehr empfehlen können, jetzt mal in Ruhe eine Wesentlichkeit zu machen, eine Liste der Themen zu bestimmen, die wirklich wichtig sind für das Unternehmen selber und seine Wirkung nach außen und dann dort in Ruhe eben Messprogramme, Verbesserungsprogramme und Kennzahlensysteme aufzubauen. Das braucht eine Zeit, also von 0 auf 100 würde man sagen, in 2 Jahren können die meisten Unternehmen das gut machen. Kürzer wird es dann ein bisschen hart, also lieber jetzt anfangen als später.
Wir haben uns auch gefragt, was vorausschauende Unternehmen im Moment tun, um sich auf ein ESRS-Reporting vorzubereiten. Und genau die Frage haben wir dann auch Silke Stremlau noch gestellt.
Ich glaube, als vorausschauendes Unternehmen würde ich die Debatte gerade sehr eng beobachten. Das heißt, das ganze Thema ist gerade sehr virulent. Und als Unternehmen würde ich einfach beobachten und dann gucken in so einer Kosten-Nutzen-Abwägung, was ist für mich eigentlich der effektivste Ansatz, wo habe ich am meisten Output und wo kann ich am meisten Synergien haben, wenn ich nicht ganz klassisch unter die Regeln der ESRS falle. Aber das wäre nochmal so ein Punkt, da passiert einfach gerade eine Menge, weil alle die Frage haben, was sind die richtigen Daten, die wirklich eine Aussagekraft haben, mit denen ich auch eine Nachhaltigkeit eines Geschäftsmodells bewerten kann.
An diesem Punkt sollten wir jetzt auch mal zusammenfassen, was für die Unternehmen jetzt in Bezug auf die ESG-Berichterstattung wirklich wichtig ist. Ich würde es mal so als erstes Schlagwort auch reinwerfen, dass Unternehmen natürlich vor allem erstmal Orientierung brauchen, anstatt sich überfordert zu fühlen. Kann man das so sagen?
Ich würde sagen, absolut. Eine Orientierung ist, der Standard orientiert Firmen, aber Firmen orientieren auch eben ihre Zielgruppen, ihre Anspruchsgruppen durch das, was sie hier tun und kommunizieren. Da ist ganz wichtig der Fokus bei der ESRS auf die sogenannten Auswirkungen, Risiken und Chancen oder in Englisch Impact, Risk and Opportunities, kurz IROs, dass man sehr überlegt, vernünftig, das ist wie gesagt eine Managemententscheidung, das ist keine wissenschaftliche Messung, aber es gibt Kriterien, sich überlegt, wo habe ich Auswirkungen auf die Welt, auf die Umwelt, auf die Gesellschaft. Wo gibt es Einwirkungen für mich, letztendlich finanzielle Chancen und auch finanzielle Risiken und die Themen, die wirklich diese Kriterien erfüllen, dass man die in Ruhe misst, gut bewirtschaftet, Fortschritte erzielt und über diese dann auch redet.
Und Reporting ist ja letztlich immer auch Kommunikation, oder?
Es ist ganz klar so, dass Reporting zur Kommunikation die wichtigste Grundlage ist. Wir sagen immer, ein Report selber ist noch keine Kommunikation. Das ist letztendlich der Prozess des Reportings. Intern ist schon mal ein wichtiger Anlass, dass man überhaupt miteinander redet. Das wird oft unterschätzt, aber der Report als Produkt muss dann aktiv kommuniziert werden. Also es ist eigentlich Munition, mit dem man dann auf elektronischen Kanälen, auf Shareholder-Meetings, in Investorengesprächen tatsächlich auch Vorteile gewinnen kann, indem man substanziell was zu sagen hat.
Und letztlich dann, wie wir vorhin auch schon gehört haben, abwarten ist natürlich keine Option. Im Prinzip kann man es jetzt zusammenfassen, Unternehmen müssen die Regulatorik verstehen, strategisch denken und Inhalte klar kommunizieren können. Und das letztlich entweder aus sich selbst raus oder natürlich auch mit der Unterstützung geeigneter Partner.
Genau.
Ja, dem ist eigentlich fast nichts mehr hinzuzufügen. Wir sind am Ende unseres Podcasts angelangt und ich möchte an dieser Stelle erstmal Danke sagen an Silke Stremlau, die sich die Zeit genommen hat für das Interview. Und dann natürlich auch ganz herzlichen Dank an dich, Bernd, dass du heute hier bei uns im Studio bist und uns mit deiner Expertenmeinung so gut unterstützt hast.
Ganz vielen Dank, Irene, auch für das schöne Gespräch.
Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch vielen Dank fürs Zuhören und die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.